Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon. Die Musik spielt derzeit in der Hauptstadt, wie es aussieht. In Berlin gab es gestern die Uraufführung eines Theaterstücks nach Miranda Julys Roman Auf allen Vieren. In dem geht es um lustvolle Entdeckungen einer Mitvierzigerin. Ein mutiges Buch, das in den USA wie auch hierzulande begeistert aufgenommen wurde. Jetzt kommt es auf die Theaterbühne. Das Berliner Festival Schall und Rausch ist bekannt für musikalisches Crossover und neue Formate, die Musik auch anders erlebbar machen sollen. Zur Eröffnung begegneten sich hier Vivaldi und traditionelle afrikanische Musik. Das Highlight im Kulturkalender gestern Abend aber war natürlich die Eröffnung der Berliner Filmfestspiele mit Politprominenz und vielen, vor allem deutschen, Stars und Schauspielerinnen auf dem roten Teppich. Am Potsdamer Platz herrschte kalter Nieselregen, same procedure as every year, und dennoch sah man auch sehr kreative Garderobe. Donata Wenders, die Frau des Jurypräsidenten Wim Wenders, hatte ihr Kleid von der Oscarverleihung 2024 an, aus den Bändern alter VHS-Kassetten seiner Filme. Wie passend. Vor dem Eröffnungsfilm, über den wir gleich anschließend ausführlich sprechen, äußerten sich einige Gäste erwartungsgemäß politisch zur Weltlage oder zum Iran. Anina Pomarenke fasst zusammen.
Die deutsch-iranische Schauspielerin Jasmin Tabatabai hatte ein Foto eines jungen Mannes mitgebracht, der Anfang Januar bei den brutal vom Regime niedergeschlagenen Protesten getötet worden war.
Na, ich möchte einfach nur, dass weiter über den Iran gesprochen wird und vor allem über die Menschen, dass sie nicht vergessen werden.
Politisch darf und soll die Berlinale gerne sein. Gerade in jetzigen Zeiten findet auch Schauspielkollege Daniel Brühl.
Es ist ja schon seit einigen Jahren sehr turbulent auf diesem Planeten, aber dieses Jahr ist ganz besonders hart, egal wohin man schaut, auch in ein ehemals demokratisches Land wie die USA. Insofern sind solche kulturellen Großereignisse wie der Berlinale ganz wichtig, weil das Kino und die Berlinale die Menschen verbindet und nicht spaltet. Und mit Menschen aus aller Welt diese gesellschaftlich, politisch, sozial relevanten Filme zu schauen, aber auch die emotionalen und spannenden Reisen, die es zu sehen geben wird, ist wichtiger denn je.
Auch für Lars Eidinger, der in der Vampirkomödie Die Blutgräfin von Ulrike Ottinger mitspielt, die auf der Berlinale Weltpremiere feiern wird, entsteht beim gemeinsamen Filmeschauen etwas, das über das pure Zusammenkommen der Menschen hinausgeht.
Das kann Liebe sein, es kann Intelligenz sein, das kann Energie sein. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Leute zusammenkommen und auch als Veränderte daraus hervorgehen. Also ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, sich das gemeinsam anzuschauen und davon zu profitieren und sich auch ein Stück weit selbst zu erkennen.
Für Gesprächsstoff sorgte sogleich der Eröffnungsfilm No Good Men der afghanischen Regisseurin Shabanu Sadat, die seit 5 Jahren in Hamburg lebt. Der Film thematisiert die schwierigen Lebensumstände der Frauen in Afghanistan kurz vor der Machtübernahme der Taliban. Für die ehemalige Kulturstaatsministerin Claudia Roth sendet der Film eine klare Botschaft.
Ich finde, das ist ein unfassbar starkes Signal, das Trisha Tuttle mit diesem Film, das die Berlinale mit diesem Film sendet. Es ist ein Film, wo ich mir sehr, sehr wünschen würde, dass ihn die Bundesregierung, vor allem Herr Dobrindt, sich mal anschaut, der ja glaubt, man könne in Taliban-Zeiten sehr wohl in Afghanistan leben. Und wenn es dann auch noch Menschen sind, die uns geholfen haben und die jetzt unter massiver Repression zu leiden haben von den Taliban, wenn sie zurückgeschickt werden, dann ist es eigentlich eine schändliche Aktion, das Versprechen nicht einzuhalten, die Menschen bei uns in Deutschland aufzunehmen.
Emotionaler Höhepunkt des Abends, die Verleihung des Ehrenbären an die malaysische Schauspielerin Michelle Yeoh. Bekannt ist sie unter anderem als Bond-Girl an der Seite von Pierce Brosnan in Der Morgen stirbt nie. 2023 erhielt sie für ihre Rolle in Everything, Everywhere, All at Once den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Yeoh dankte dem Berliner Filmfestival für seinen Mut und den Glauben an Geschichten, die das Publikum herausfordern und weiterentwickeln. Dann war es an Festivalintendantin Trisha Tuttle, die Berlinale ganz offiziell zu eröffnen.
I do declare the 76th Berlinale officially open. Die Berlinale ist eröffnet.
Anina Pomarenke berichtete von der Eröffnung der Berlinale und der Eröffnungsfilm No Good Man ist eine bewusste Setzung, haben wir gehört, weil er auf die Situation von Frauen in Afghanistan aufmerksam macht. Die Regisseurin Shabanu Sadat kann ihre Filme sowieso nur im Exil realisieren. Sie lebt in Hamburg. No Good Man, sagt sie, ist ein Liebesbrief an jene guten Männer, die auch in Afghanistan an der Seite ihrer Frauen stehen.
it's like a love letter for good men, because it's really difficult to be a good man in such a toxic patriarch society. But there are so many good men that take the risk and stand next to the woman in their life.
Unser Filmkritiker Patrick Wilinski hat No Good Man gesehen. Patrick, ein Film über Afghanistan, der aber komplett in Deutschland gedreht wurde. Wie geht das denn?
Ja, er wurde in Hamburg, Berlin und in ein paar Orten in Mecklenburg-Vorpommern gedreht, also Orte, die Kabul ersetzen sollen. Das gibt dem Film zwangsläufig eine interessante Künstlichkeit erstmal, nimmt ihn aber auch so ein bisschen etwas von der inhaltlichen Härte. Also im Zentrum steht hier eine junge Frau, Naru. Sie hat sich gerade von ihrem Ehemann getrennt, lebt allein mit ihrem jungen Sohn und arbeitet als Kamerafrau beim größten Fernsehsender des Landes, bei Kabul TV, wird dort aber nicht wirklich ernst genommen, bis sie eines Tages bei einer Straßenumfrage plötzlich die Stimmen der Frauen vor die Kamera bekommt, die ihre männlichen Kollegen nie bekommen können. Und danach entsteht so eine vorsichtige, zarte und auch sehr lustige Liebesgeschichte zwischen ihr und einem Reporterkollegen, der auch viel älter ist als sie. Aber dann brechen die Ereignisse über diese Liebe herein. Ein Anschlag auf das Team, die Machtübernahme der Taliban, schließlich die chaotische Evakuierung. Aber gerade diese künstlichen Drehorte, über die ich gerade sprach, die geben diesem Film auch so eine Art von Glättung. Also dass dieser Einbruch der Wirklichkeit wirkt wie so ein geglätterter Traum über Kabul. Also es fehlt dieses Reiben an der Realität und dadurch bleibt der Film merkwürdig weich, dort, wo er eigentlich wehtun müsste.
Mhm. Naja, die Regisseurin hat ja auch gesagt, sie hätte an eine romantische Komödie gedacht. Also ein Genre, das man in diesem Zusammenhang ja nicht erwartet. Wie romantisch ist dieser Film und wie viel Komödie kann in dem Thema überhaupt stecken, das ja auch ein bisschen autobiografisch grundiert ist, ne?
Ja, das stimmt. Sie spielt ja auch die Hauptrolle selber, weil sie keine Frau gefunden hat, keine Afghanin, die sich bereit erklärt hätte, mitzuspielen. Und ich rechne ihr überhaupt sehr hoch an, dass sie das probiert. Also es ist ja eine Regisseurin, die weiß, dass es so etwas wie eine afghanische Rom-Com eigentlich nicht gibt, ja, die sie selber erfinden muss. Also sie sucht nach einer Filmsprache für ihr Land und versucht sie auch erstmal neu zu grundieren. Nur da müsste das Drehbuch stärker sein. Es gibt eine großartige Szene, die spielt in der Redaktion und zeigt, welches Potenzial dieser Film hatte. Eigentlich die Kollegin kommt aus den USA zu Naru und schenkt ihr zum Geburtstag einen Dildo. Und wie die Frauen darauf reagieren, wie plötzlich Sexualität in dieser Gesellschaft sichtbar wird, das ist sehr witzig, das ist auch mutig und klug beobachtet. Und das ist ein Moment, in dem die sehr amerikanische Grammatik der Romantic Comedy tatsächlich in einem afghanischen Kontext übersetzt wird. Aber das bleibt dann leider auch der einzige Moment. Ich finde gerade die Liebesgeschichte mit dem Reporter ist erstaunlich blass und man merkt, wie schwer es ist, diese brutale Ernsthaftigkeit der Taliban, diese Machtübernahme, auch die Flucht der westlichen Truppen, das alles zusammenzubringen, das funktioniert nicht. Also da entwickelt der Film leider auch keine Wucht und bleibt in so einem ungefähren Stecken, was sehr schade ist.
Angesichts dieser politischen Stimmen, die wir auch gehört haben, ist das ein angemessener Eröffnungsfilm für diese zweite Biennale unter Leitung von Trisha Tuttle oder vielleicht auch ein typischer?
Ja, also gestern hätte ich jetzt noch gesagt, das ist ambitioniert, klein, unfertig, irgendwie macht der Film Lust auf die nächsten Tage, ist auch ein Dankeschön an die deutsche Filmförderung, die ihn erst möglich gemacht hat, aber mittlerweile sehe ich das etwas anders, auch wegen der Stimmen, die wir gerade gehört haben, weil der Film ja schon davon erzählen möchte, wie die Wirklichkeit, also die Gewalt der Taliban, in den Traum der Rom-Com kommt und sie zerstört. Und das zeigt ja auch so ein bisschen den Grundkonflikt der Berlinale überhaupt, nämlich wie viel Geopolitik lassen wir zu und wie viel um Filmkunst wollen wir eigentlich noch reden. Also da ist auch ein ganz spannender Gegensatz drin und das passt zu Berlinale.
Dann kommen wir zu einem zweiten Film. Der erste nämlich, der offiziell im Wettbewerb lief, In a Whisper, der tunesischen Regisseurin Leila Bouzid. Auch sie erzählt von der Rolle der Frauen in ihrem Heimatland. Ist das ähnlich politisch oder ähnlich unpolitisch gedacht wie der Eröffnungsfilm?
Ja, schon politisch. Es gibt auch schöne Parallelen. Auch hier führt uns eine Frauenfigur in eine Gesellschaft, in einen Mikrokosmos. Es geht um eine junge Frau, lesbisch. Sie lebt in Paris, verschweigt ihrer Familie ihre Sexualität und kehrt nach Tunesien zurück zur Beerdigung ihres Onkels, der wohl als Homosexueller ermordet wurde. Das ist nicht so ganz klar. Und vor Ort beginnt so eine Art Versteckspiel vor ihrer Mutter, ihrer Großmutter. Gleichzeitig spürt sie dem Leben ihres Onkels in der queeren Community Tunesiens nach. Und das ist sehr spannend, erzählt vor allem allem, weil es mal nicht ums Patriarchat geht, sondern ums Matriarchat. Mutter und Großmutter lehnen Homosexualität ab, aus Angst, aus Tradition, aber auch als Schutzmechanismus. Und der Film suchte einen Ausweg, findet ihn vielleicht jetzt nicht ganz überzeugend am Ende, aber ich finde, er hat einen sehr präzisen Blick auf die soziale Realität Tunesiens, gerade durch diese sehr hellen, ruhigen, sommerlichen Bildern, mit denen die Kamera um diese großen Tabuthemen kreist. Das gibt dem Film eine tolle Schärfe in der Beobachtung und macht ihn zu einem sehr starken Einstieg in diesen Wettbewerb.
Danke, Patrick Welinski, für diese Einschätzungen. Alles Wichtige zur Berlinale in den nächsten Tagen, auch hier in Kultur heute. Ja, und Stichwort Politik auf der Berlinale. Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy teilt in einem Statement über ihren Verlag mit, dass sie nicht zur Berlinale reist, um dort ihren Film Annie zu präsentieren. Sie sei schockiert und empört über die Äußerungen der Berlinale Jury auf der Pressekonferenz gestern, als die aufgefordert wurden, sich zu Gaza zu positionieren. Tuttle und Wim Wenders hatten das nicht getan. Roy wiederum sagt ganz klar, was in Gaza geschieht, ist ein Völkermord am palästinensischen Volk und die USA und Deutschland machten sich mitschuldig, indem sie Israel unterstützen. Jetzt zum nächsten Thema. Literarische Geschichten über, sagen wir, mittelalte Frauen gab es bislang wenige, aber das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich verändert. Elke Heidenreich, Jackie Tomei, Barbara Bleisch, alle erzählen von ihnen. Und die US-amerikanische Regisseurin, Musikerin, Performance-Künstlerin und Autorin Miranda July hat einen veritablen Bestseller geschrieben. Einen autofiktionalen Roman, der auf Deutsch Auf allen Vieren heißt. Kein Wunder, dass auch die Theater dieses Buch unbedingt haben wollten. Die schwer umkämpften deutschen Uraufführungsrechte für das Stück hat sich ein Frauenteam für die Berliner Sophiensäle gesichert, mit Maike Droste und Fritzi Haberland als Starbesetzung. Barbara Behrendt berichtet.
Die Ich-Erzählerin bricht zu einem dreiwöchigen Roadtrip von der Westküste an die Ostküste auf. Dass sie das tut, hat mit einer Partykonversation zu tun. Da hat ihr Ehemann die Menschen nämlich in Fahrer und Einparker eingeteilt. Fahrer können ganz im Moment und bei sich sein. Einparker dagegen arbeiten auf die eine Situation hin und wollen dafür Applaus.
Bravo, sagt vielleicht jemand, nachdem sie den Wagen in eine besonders enge Lücke manövriert haben. Tolle Leistung. Die restliche Zeit, ja, langweilen sie sich. Und sind in erster Linie enttäuscht. Langstreckenfahrten sind nichts für Einparker.
Um sich zu einer Fahrerin ganz im Hier und Jetzt zu entwickeln, setzt sich die 45-jährige Künstlerin ins Auto nach New York. Weit kommt sie allerdings nicht. Nach 20 Minuten Fahrt hält sie an einer Tankstelle und verknallt sich in den 31-jährigen Davy, der ihre Scheiben wischt. Sie mietet sich in ein Motel ein, lässt es für $20,000 von Davys Frau zu einem Room of her own luxuriös umgestalten, Virginia Woolf lässt grüßen und beginnt eine intime Liaison mit Davy, bei der alles erlaubt ist, außer Sex. Zum Beispiel der Wechsel eines Tampons.
Er hielt den Tampon am Faden hoch. Dieses fast schwarze Wesen aus Mittelerde.
Wie zwei weiße Turteltauben flattern die Schauspielerinnen Maike Droste und Fritzi Haberland als das verhinderte Paar umeinander und führen einen absurd komischen Balztanz auf. Immer wieder rettet die Inszenierung von Sabine auf der Heide und Holle Münster den selbstironischen Ton des Romans auf die Bühne und kleidet die Szenen in fantasievolle Bilder. Fliederfarben und quietschgelb sind die beiden Wände, die das Motelzimmer andeuten, aber auch das Bett in der Bühnenmitte, die Kissen, die Kostüme. Um das Zimmer herum stehen weitere fliedergelbe Betten für die Zuschauenden bereit, die dann auch mal Fritzi Haberlands Beine halten müssen, wenn sie den Besuch bei ihrer Gynäkologin spielt. Oder kurz von den Kissen verscheucht werden, wenn, was für eine zärtlich schöne Szene, unter der Matratze ein Schaumbad freigelegt wird, in dem die Protagonistin und eine 10 Jahre ältere Frau den Sex ihres Lebens haben. Ein immersiver Raum, bewohnt von Publikum und Darstellerinnen. In artifiziellem Barbie-Ambiente, immer wieder getragen von Herzschmerz-Songs und augenzwinkerndem Kitsch. Etwa, wenn Fritzi Haberland zur Ukulele greift.
Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody.
Dazu werden auf den Barbie-Hauswänden künstliche KI-Bilder eingeblendet. Eine bunte Blumenwiese, wenn es ums Verliebtsein geht. Schleimige Schnecken zu den Sexszenen. Natürlich geht es hier nicht vorwiegend um Männer oder das Verliebtsein. Miranda Julys Ich-Erzählerin beschreibt eine intime, sexy, schamfreie Reise durch die Perimenopause, als wäre man ihre beste Freundin. Mit ihrer leicht narzisstischen, mädchenhaften Protagonistin verabschiedet sie zahlreiche Mythen über das angebliche Ende der begehrenswerten Frau jenseits der 40 und zeigt mit viel Komik und Liebe, was dieses Alter wirklich bedeuten kann. Einen Neustart in die bessere Lebenshälfte. Auch wenn der Schock über die angeblich steil abfallende Libido-Kurve Mitte 50 schwerwiegt.
Wir stürzen jeden Moment von einer Klippe. In ein paar Jahren sind wir völlig andere Menschen.
Fritzi Haberland und Maike Droste spielen die inneren Selbstgespräche der Ich-Erzählerin voller Witz und Körpereinsatz. Ein mitreißend und herzerwärmend komisches Duo, das auch mal gemeinsam über Laufbänder tanzt.
Are you afraid of love?
Womöglich übertreibt der Abend ein wenig das Teenagerhafte dieser Frau Mitte 40. Mitunter kann einem die emotional gebeutelte Nervensäge leicht auf den Wecker gehen. Doch dass hier keine taffe Emanze porträtiert wird, sondern ein exzentrischeres Frauenbild um Akzeptanz kämpft, ist eben auch Teil des Romankonzepts. So plädiert dieser pointierte, rührende Abend für Sinnlichkeit und Selbstakzeptanz jenseits der 40 und zeigt nebenbei, wie sich Frauen in einer Welt durchschlagen, die sie hinter dieser Altersgrenze bislang unsichtbar gemacht hat.
Barbara Behrendt hat Auf allen Vieren in Berlin für uns gesehen. Fürs Festival Schall und Rausch zieht die komische Oper Berlin 4 Tage lang in den Stadtteil Neukölln und macht dort, und das schon seit 2023, zeitgenössisches Musiktheater niedrigschwellig und an ungewöhnlichen Orten. Gestern war Eröffnung der diesjährigen Ausgabe mit einer südafrikanischen Truppe und dem Stück Selemo, das mit Antonio Vivaldis berühmten 4 Jahreszeiten zusammengebracht oder kontrastiert wurde. Unser Kritiker Uwe Friedrich wohnt in dem Bezirk, hatte es also überhaupt nicht weit zur Neuköllner Oper. Herr Friedrich, was bedeuten denn der Titel Selemo überhaupt?
Das Wort kommt aus der südafrikanischen Sprache Sesotho und bedeutet Jahresanfang, aber auch Riss, Sprung, Veränderung, Bewegung. Also ein Moment, in dem etwas Neues anfängt. Kann auch heißen, die Zeit, in der die Äcker bestellt werden, ist aber nicht ganz so eng und so besetzt wie unser Begriff Frühling.
Mhm. Gerade geht in Köln der Karneval los, der ja auch irgendwie das Ende des Winters feiert. Man kann da natürlich schön assoziieren zum Thema Frühling. Was machen die DarstellerInnen denn aus dem Thema?
Auf dieser doch sehr kleinen, aber eben auch sehr nah am Publikum sich befindenden Bühne der Neuköllner Oper sind 2 verschiebbare Podeste aufgebaut. Dahinter sind 5 Musikerinnen und Musiker der Neuköllner Oper, die diese Musik spielen, die europäisch beeinflusst ist oder eher europäisch ist. Die Darsteller und Darstellerinnen vom Center of the Less Good Idea aus Südafrika, die singen Zulu-Gesänge zum Teil, die singen Protestlieder aus Afrika, auch ein Thema Aufbruch, und benutzen dabei Requisitenkörbe, Stoffe, Federn, Besen, die etwas zu tun haben mit Initiationsriten. Das Problem an diesem Abend ist, dass der doch extrem assoziativ bleibt und auch sehr dekorativ. Da kann man sehr gut zusehen. Diese Darstellerinnen und Darsteller, Sängerinnen, Sänger, die tanzen auch. Alles wunderbar, alles sehr schön. Was das mit Kolonialismus oder Dekolonialisierung, mit Wiedererreichung alter Riten zu tun hat, muss man dann doch eher nachlesen. Es erschließt sich kaum.
Dann müssen wir jetzt natürlich die Frage beantworten, wie diese traditionelle afrikanische Musik und eins der berühmtesten Barockkonzerte unserer Welt, nämlich Vivaldi, zusammenpasst.
Schlecht ist die ganz kurze Antwort, denn Musik bedeutet in diesen Zusammenhängen einfach ganz unterschiedliche Dinge. In Südafrika gibt es zumindest in der traditionellen Musik kein interesseloses Wohlgefallen, keine Repräsentationsmusik, die sich Herrscher einfach nur anhören, sondern es hat immer eine Bedeutung. Der Vivaldi steht dazu sehr quer und wie ein Fremdkörper. Aber ganz toll ist das, was aus der Tradition kommt. Wir hören mal ein Beispiel.
Musik.
Da hört man sehr schön, wie es wirklich so eine Art Fusion gibt mit den europäischen Musikern. Es kriegt so was Jazziges in den Rhythmen. Wunderbare Musik, sehr mitreißend. Zum Teil kombiniert mit so Publikumsmitmachaktionen. Man wird ermuntert, Fotos zu machen oder wie Hunde zu heulen. Ein Geburtstagskind aus dem Publikum wird aufs Podium gebeten und es wird Happy Birthday gesungen. Das sorgt natürlich für super Stimmung im Saal. Es wird dann auch gefeiert. Aber was Spusiso Shosi und Nklakla Maklangu da insgesamt auf die Bühne gebracht haben, ist doch eher ein bunter Abend zur Unterhaltung.
Das Festival will ja ausdrücklich Genregrenzen überwinden. Und Sie haben ja auch schon geschildert, wie das aussehen kann. Wenn dieser Auftakt Sie jetzt nicht überzeugt hat, worauf kann man denn in den nächsten Tagen gespannt sein?
Es wird noch stattfinden, ein Symphoniekonzert in der Neuen Welt. Das ist die direkt am Hermannplatz, ein traditionsreicher Unterhaltungstempel, wo sonst so große Pop-Sachen passieren. Das zieht natürlich auch ein anderes Publikum. Es wird eine Drag-Show geben im Kank Ex-C&A Neukölln. Auch sicher eine spannende Geschichte. Das wird gerade so als neuer Ort für Kultur etabliert. Um die Ecke ist eben die Neuköllner Oper, die jetzt von Rainer Simon geführt wird, der früher an der Komischen Oper war. So kommt diese Zusammenarbeit zustande. Also da gibt es an diesem Wochenende sicher noch schöne Sachen.
Uwe Friedrich, vielen Dank. Er war für uns beim Auftakt von Schall und Rausch in Berlin-Neukölln dabei. Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, setzt sich für eine konsequentere Rückgabe von staatlichem Raubgut ein. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Gegenüber dem Deutschlandfunk kündigte er ein Gesetz an, das dies nun regeln soll. Es soll laut Weimar eine Grundlage schaffen für die Rückgabe von Raubgut aus NS- und Kolonialzeiten.
Ich finde, Deutschland sollte in dieser Legislatur ein Restitutionsgesetz verabschieden. Ich habe diese Initiative jetzt auch ergriffen. Wir haben die Vorverhandlungen begonnen und die ersten Gesetzesentwürfe sind in der Mache. Es ist die Zeit, dass wir diese vielen ungeklärten Fälle, an denen auch tiefe Wunden hängen, dass wir die einmal mit einem Rahmengesetz klären können. Ich würde mir wünschen, dass wir das in dieser Legislatur hinbekommen.
Weimar sagte weiter, alles, was unrechtmäßig in Deutschland sei, müsse zurückgegeben werden. Da sei er konsequent, wie er im Interview der Woche des Deutschlandfunks betonte. Zu hören ist es am Sonntag ab 11 Uhr im Radioprogramm und ab morgen in der DLF-App. Der französische Louvre kommt auch nach dem spektakulären Raub französischer Kronjuwelen im vergangenen Oktober nicht zur Ruhe. Zunächst kam es zu einem größeren Wasserschaden in Räumen des Museums. Dabei wurden 400 historische Dokumente beschädigt, dann wurde der Louvre mehrfach bestreikt und nun wurde auch noch bekannt, dass es in dem Museum offenbar zu einem massiven Ticketbetrug gekommen sein soll, die französische Justiz vermittelt. Ermittelt nun. Wie gestern Abend bekannt wurde, seien 9 Verdächtige festgenommen worden, darunter 2 Museumsmitarbeiter und mehrere Touristenführer. Der Pariser Staatsanwaltschaft zufolge sind über Jahre hinweg Touristengruppen mit bereits benutzten Eintrittskarten ins Museum geschleust worden. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Wasserschaden im Louvre, dieses Mal im Salon de Nantes. Im betroffenen Raum 707 sind Werke französischer Künstler aus dem 19. und italienische aus dem 16. Jahrhundert zu finden. Wie es heute Nachmittag hieß, wurde ein Deckengemälde beschädigt. Dabei handle es sich um das Werk von Charles Meunier mit dem Titel Der Triumph der französischen Malerei, der nun 2 Risse aufweise. Für die Mona Lisa, die in der Nähe hängt, gab es bereits heute Vormittag Entwarnung. So etwas wie Entwarnung gab es auch nach der ersten Sitzung der Stiftung Hohenzollernscher Kunstschatz, die zu Beginn dieser Woche ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Sitzung am vergangenen Montag sei konstruktiv verlaufen. Unter anderem habe man über das Hausarchiv der Hohenzollern gesprochen. Gemäß der Absprachen soll das Hausarchiv in das geheime Staatsarchiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz überführt werden.
Danke, Antje. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend berichten die Kollegen gleich nach den Nachrichten über die Münchner Sicherheitskonferenz mit der Rede zum Auftakt von Bundeskanzler Friedrich Merz. Unter anderem. Und hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.